Ja, heute ist ja der besondere Tag. Du hast es ja schon gesagt, also von allen möglichen Leuten wurde ich schon angesprochen auf diesem besonderen Tag. Und weißt du schon? Und alle möglichen Leute sagen mir, ah, dieses Mal ist es ganz besonders schwer. Dieser besondere Tag, ja, Wahlsonntag. Ich mag diesen Wahlsonntag, denn ich vermute mal, dass so 18 Uhr, 19 Uhr, da wird es draußen still. Da kann ich mich schön draußen hinsetzen, weil das Ergebnis steht eh fest dann. Und alle Leute sitzen da am Fernseher oder am Radio und drehen auf und hören und fiebern mit oder ärgern sich oder freuen sich oder lassen die Sektkorken knallen oder trinken einen bitteren Kaffee oder was weiß ich. Aber keine Angst, auch wenn ich das jetzt so als Einleitung bringe, diesen Sonntag hier, also ich werde heute keine Wahlveranstaltung in keinster Weise, überhaupt nicht. Geht es mir überhaupt nicht darum. Trotzdem, also ich werde auch keine Empfehlungen machen, wo ihr, wenn ihr es noch nicht getan habt, euer Kreuzchen hinsetzt. Ne? Also, wir haben ein Kreuz, ne? Das haben wir. Und das steht. Und das ist das Wichtigste. Die anderen Kreuzchen, die sind nebensächlich. Ja, aber trotzdem sind wir Christen, auch wenn ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehe. Gar nicht, kann man auch nicht sagen, aber eigentlich nicht drauf eingehe. Natürlich aufgefordert, auch politisch zu sein. Und zwar in einer ganz besonderen Art und Weise und in einer vornehmen Art und Weise, in der ersten und wichtigsten Art und Weise, die sagt uns nämlich Paulus in dem Timotheusbrief. Und diesen Vers möchte ich, oder diese zwei Verse möchte ich euch vorlesen. 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 1 und 2a. Und danach möchte ich gerne beten. Und da heißt es, das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten, insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen. Ich denke, das ist unsere wichtigste Aufgabe und das wollen wir auch tun und wir neigen uns nochmal. Lieber Vater im Himmel, wir wollen dir diesen Tag auch weiter anbefehlen, auch all das, was heute in unserem Land hier passiert, diese Wahl, wir wollen sie dir hinlegen. Wir wollen dich bitten, dass du die, die gewählt werden, nachher segnest, egal von welcher Partei sie sind, egal welche Ausrichtung sie haben, sei du bitte bei ihnen und lenke du sie und rede du in ihr Gewissen rein, dass sie sich von dir bewegen lassen und Entscheidungen treffen, die gut sind. Gut sind für unser Land und gut sind für die Menschen, für jeden Einzelnen. Wir wollen dich aber auch bitten für uns und wir wollen unsere Ohren aufmachen auf das, was in deinem Wort steht und was du uns zu sagen hast durch dein Wort. Und bitten wir dich, dass du uns jetzt segnest, dass du mich segnest, dass du das, was ich vorbereitet habe, dass ich das gut weitergeben kann und dass das wirklich eine hilfreiche Gedanken sind, wollen uns dir da anbefehlen. Amen. Ja, Sarah, du hast gesagt, es ist relativ früh. Ja, manchmal weiß ich es wirklich früh, was ich denn so predige. Und das hat tatsächlich, vor zwei Wochen habe ich mich hingesetzt und ich wusste ja, jetzt bin ich dran und ich wusste, es ist Wahlsonntag und naja, irgendwie sollte es doch so ein bisschen Verbindung vielleicht haben, hatte ich mir überlegt. Ja, also ich hatte mir gedacht, es wäre schön, einen Text zu nehmen, in dem drinne steht, was Gott über uns und unsere Gesellschaft so denkt. Also ich mache mal so, das ist ein Hinweis für den Hartmut. Und während ich mich nach draußen begehe, ich mache das dann ganz gerne im Garten. Ich koche mir da eine Kanne Tee, schwarzen Tee, damit man wach bleibt und nehme meine Bibel mit und setze mich in den Garten und bete und denke nach und bete und denke nach. Und während ich so am Nachdenken bin, was denn so möglich wäre, währenddessen ruft mich oder schreibt mir ein Freund, dass er ein wunderschönes Bild bekommen hat heute. Und zwar ist das dieses Bild. Da habe ich mir gedacht, oh, das nehme ich jetzt einfach mal. Ich habe ja gerade gebetet, das passt doch. Ich predige einfach an dem Sonntag über den Turmbau. Also das ist jetzt für euch, damit ihr wisst, warum ich über den Turmbau predige. Weil mein Freund Christoph, also nicht Christoph Henrich, sondern ein anderer Christoph, dieses Bild an dem Tag, wo ich mir Gedanken gemacht habe und gebetet habe, mir gerade in dem Augenblick eine WhatsApp geschickt hat und das Bild dann dazu. Und er war so happy und so fröhlich. Und das Witzige ist, der wohnt ja in Basel und das wollte der dann noch so, er wollte dieses Bild dann drucken. Und da gibt es so ein paar hohe Türme von so Pharmakonzernen. Und, aber naja, das erzähle ich euch später. Das gehört jetzt hier nicht hin. Also eine ganz irre Geschichte, die der davor hat. Aber soweit. Es ist der Turmbau zu Babel. Und ich möchte, oder die Kinder haben es ja schon erzählt, wunderbar erzählt. Ich möchte es aber nochmal aus dem Bibeltext jetzt rauslesen. Genau. Die Menschen hatten damals noch alle dieselbe Sprache und gebrauchten dieselben Wörter. Als sie nun von Osten aufbrachen, kamen sie in eine Ebene im Lande China, also mit SCH, und siedelten sich dort an. Sie sagten zueinander, ans Werk, wir machen Ziegel aus Lehm und brennen sie. Sie wollten die Ziegel als Bausteine verwenden und Asphalt als Mörtel. Sie sagten, ans Werk, wir bauen uns eine Stadt mit einem Turm, der bis an den Himmel reicht. Dann wird unser Name in aller Welt berühmt. Dieses Bauwerk wird uns zusammenhalten, sodass wir nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Da kam der Herr vom Himmel herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, die sie bauten. Als er alles gesehen hatte, sagte er, wohin wird das noch führen? Sie sind ein einziges Volk und sprechen alle dieselbe Sprache. Wenn sie diesen Bau vollenden, wird ihnen nichts mehr unmöglich sein. Sie werden alles ausführen, was ihnen in den Sinn kommt. Und dann sagte er, ans Werk, also er sagt auch ans Werk, wir steigen hinab und verwirren ihre Sprache, damit niemand mehr den anderen versteht. So zerstreute der Herr sie über die ganze Erde und sie konnten die Stadt nicht weiter bauen. Darum heißt diese Stadt Babel. Denn dort hat der Herr die Sprache der Menschen verwirrt und von dort aus die Menschheit über die ganze Erde zerstreut. Ja, und ich mache mal so ein Bild hier so zwischendurch, dann kann man so ein bisschen gucken, wenn es zu langweilig wird, dann schaut euch das Bild an. Also, das ist 1. Mose Kapitel 11, die Verse 1 bis 9 waren das. Und das ist der Abschluss der Urgeschichte. In der Theologie nennt man das die Urgeschichte. Und die Urgeschichte ist 1. Mose Kapitel 1 bis 1. Mose Kapitel 11. Und zwar eigentlich nur bis zu der Stelle, wo ich gelesen habe. Es ist noch ein bisschen weiter, das Kapitel. Aber da geht es dann schon eigentlich weiter mit dem, wie es weitergehen muss. Denn Gott beruft sich dann einen Mann und da wird noch ein bisschen die Geschichte von dem Mann erzählt, wo der denn herkommt. Und der Mann, das ist dann nachher Abraham gewesen, der später Abraham geworden ist. Die Urgeschichte ist der Abschluss dieser Urgeschichte. Die Urgeschichte hat wundervoll angefangen, Kapitel 1 und 2 im ersten Buch Mose, Gott macht die Erde. Und es ist alles wunderbar. Es war alles sehr gut. Und dann geht es weiter in Kapitel 3 und da fängt die erste Katastrophe an. Da kommt ein Tier, die Schlange, und verführt die Menschen, von dem Baum zu essen, von dem sie nicht essen sollten. Die Ursünde, auf Gott nicht hören, eigentlich auch der Wunsch, so zu sein, zu wissen, was Gott weiß, so zu sein wollen, wie Gott ist. Diese Ursünde schlechthin. Die erste Katastrophe. Die zweite Katastrophe kommt im Kapitel 4 dann. Der eine erschlägt den anderen. Und zwar nicht irgendjemand erschlägt irgendjemand, sondern der erste Sohn erschlägt den zweiten Sohn von Adam und Eva. Brüder erschlagen sich. Oder ein Bruder erschlägt seinen anderen Bruder. Fürchterlich. Wie geht das? Einen Menschen umzubringen. Es tut einem schon weh, irgendwie einen Menschen irgendwie, wieso, was Böses zu sagen, geschweige denn jemanden umzubringen. Was muss in den Menschen drin sein? Katastrophe über Katastrophe, und so geht es weiter. Und nachher Kapitel 6 bis 8 geht es dann weiter mit Noah. Keiner will mehr an, Kinder haben es ja wunderschön erzählt hier, keiner will mehr an Gott glauben und alle sind sie von Gott ab. Keiner interessiert sich mehr für Gott. Und dann kommt die große Flut. Und wieder alles auf Reset gedrückt. Der große Reset, könnte man sagen. Ein wirklicher Reset. Nicht so ein menschengemachter, nein, ein göttlicher Reset. Und wie geht's weiter? Kapitel 11 geht's weiter. Der Mensch, und das ist jetzt unser Kapitel hier, unser Turmbau, es geht eigentlich nicht gut weiter. Geschichte ist ja so bekannt. Und selbst die Kinder können es wunderbar erzählen, vielleicht besser als wir. Ich habe mich gefragt, was die Menschen damals wohl so bewegt haben könnte, als sie diesen Turm gebaut haben und die Stadt und den Turm, und das ist hauptsächlich der Turm, um den es dann geht, gebaut haben können, hatten. Was mag sie bewegt haben? Und ich bin auf drei Dinge gekommen, die... Es ist eine dreifache Sehnsucht, die Menschen gehabt haben. Meine ich wenigstens. Es ist die Sehnsucht nach der Macht. Es ist die Sehnsucht nach Ruhm. Und es ist die Sehnsucht nach der Einheit. All diese drei Dinge findet ihr in diesem Kapitel wieder, warum sie das gebaut haben. Es sind auch andere Sachen, weil sie Angst hatten. Auch das ist ich kann auch nicht alles sagen. Ja, machen wir ruhig ein Bild. Ihr habt jetzt die Macht, den Ruhm und die Einheit. Ich werde jetzt diese drei Punkte, gute Predigt hat drei Punkte, nein, meine Predigt hat sechs Punkte. Die anderen drei kommen gleich noch. Aber diese drei Punkte kommen jetzt erstmal. Also diese Sehnsucht nach Macht. Was ist das, Sehnsucht nach Macht? Wer Macht hat, der ist unabhängig von anderen. Wer die meisten Waffen hat, der braucht sich nicht zu fürchten. Wer am stärksten ist in der Klasse, ja, der geht ganz gechillt überall lang. Wer Macht hat, ist unabhängig von anderen. Macht haben? Die Menschen wollten Macht haben. Sie wollten letztendlich einen Turm bauen, der bis zum Himmel reicht, da wo Gott ist. Den Platz Gottes einnehmen, Gott letztendlich überholen, eigentlich das machen, was schon diese allererste Katastrophe, dieser Sündenfall, diese Verführung mit der Schlange, eigentlich was da passiert ist. Eigentlich wollten sie das letztlich sein wie Gott. Wie sieht es bei uns aus? Ja, wir bauen auch Türme aus Stein, aber was machen wir, um Macht zu haben? Wir entwickeln Waffen zum Beispiel. So viele Waffen, um die ganze Welt zigmal in Schutt und Asche zu legen, dass kein Mensch mehr und kein Tier mehr wirklich drauf leben kann. Macht. Wenn wir die haben, all die Atomwaffen haben, wenn wir die meisten Panzer haben, wenn wir die meisten Raketen haben, dann... haben wir Macht, dann kann uns keiner mehr etwas. Und wenn einer kommt, dann schießen wir eben alles zu Klump. Wir sind die Starken. So denken wir. Und das ist ja das, was wir sehen. Jetzt werde ich also doch politisch, ne? Merkt ihr, aber jetzt nicht parteipolitisch. Das interessiert mich überhaupt nicht. Wir können alles zerstören. Was machen wir noch? Wir träumen davon, ins Weltall zu fliegen. Ne? Den Mars zu besiedeln. Wir sind Früher, vor 50 Jahren, hat man daran gedacht, auf den Mond zu fliegen und vielleicht da mal ein Haus hinzusetzen und so. Ne? Heute ist es der Mars. Und ich prophezeie, wenn die Welt noch so lange besteht, in 100 Jahren, wird es der Pluto sein oder so. Und irgendwann werden wir ans Ende der Milchstraße kommen wollen, in 500 Jahren, sollte die Welt noch so lange bestehen. Das ist ja immer hingestellt. Das ist das, was wir träumen. Sein wollen, wie Gott, so, nichts ist uns mehr unmöglich. Wir haben die Macht, wir können es. Wir haben die beste Technologie, wir haben die klügsten Köpfe, wir sind die Besten von allem. Wir wollen am meisten. Wir können jede Krankheit besiegen. Wir wollen sein wie Gott. Wir können alles besiegen. Nichts ist uns mehr unmöglich. Wir greifen in die Gene ein, um sie zu verändern und wollen selber Herr des Lebens sein. Und zu Recht kritisieren wir das, wenn wir, auch gerade in Deutschland, kritisieren wir das, wenn so genveränderte Sachen irgendwo ausgebracht werden. Ja, das gehört uns nicht, das ist Bereich Gottes. Gott hat die Welt gemacht, nicht wir. Er ist der Herr des Lebens, nicht wir. Und wo wir eingreifen, das ist eigentlich nie zum Positiven. Und ihr könnt euch da tausend Beispiele überlegen, wo ein Mensch eingreift in die Natur, in den Lauf der Natur, da geht es niemals gut. Oh, wir wollen das Klima verändern, alles Mögliche. All diese Sachen, die man... Wir schaffen es nicht, die einfachsten Dinge hinzukriegen. Aber das Klima, das wollen wir verändern. Und den Tod habe ich jetzt die Tage noch gelesen. Jetzt ist man da dran, zu überlegen, wie man das hinkriegt, dass man nicht mehr stirbt. Da werden jetzt ganz große Forschungen gemacht. Wie verrückt ist das? Letztendlich ist das alles diese Katastrophe, die auch da in den Köpfen von den Babyloniern wird. Ich nenne sie jetzt mal einfach so, werden ja später erst Babylonier genannt, aber ich nenne es mal so. In den Köpfen Fuß gefasst haben. Und so sage ich, fallen wir immer wieder auf diese Schlange rein, die sagt, man wäre, wenn man etwas hinkriegt, wenn man etwas macht, wäre man wie Gott. Und ich meine und beobachte das, je größer diese Versprechen sind, was wir schaffen können, desto eher fallen wir darauf rein und glauben den Propheten der neuen Welt. Es braucht viel Mut zu sagen, nein, wir schaffen das nicht. Wir schaffen es nicht. Wir können das nicht. Und wir wollen es auch gar nicht, weil es eben nicht unser Bereich ist. Aber den Mut zu sagen, wir schaffen es nicht, würde ich doch, guckt mal in euer Herz rein, in euren Kopf rein. Geht euch das leicht über die Lippen? Ich schaffe das nicht. Wir sagen doch eher, nein, wir können das. Wir müssen uns nur anstrengen. Wir müssen nur noch mehr machen und noch eine Stunde weniger schlafen und noch einen besseren Computer uns anschaffen. Wir schaffen das schon irgendwie. Und den Riemen noch ein bisschen enger schnallen, dann schaffen wir das. Wie viel Mut braucht es zu sagen, nein, wir schaffen das nicht. Denn wir sind Realisten. Sehnsucht der Macht ist immer ein Zeichen, dass wir der Schlange den Glauben schenken. In Kapitel 2 des ersten Buches Mose, der Genesis, nimmt Gott sich Erde und er macht etwas daraus. Was macht er daraus? Den Menschen. In Kapitel 11 nehmen sich die Menschen ein wenig Erde und machen etwas daraus. Was machen die daraus? Einen leblosen Backstein. Merken wir diese Parallele. Wenn Gott was schafft, ist es wahnsinnig toll. Wenn der Mensch etwas macht, ist es tot und viereckig und leblos und eigentlich ja, zum Hausbau geeignet. Es steht nicht umsonst da so, aus Erde genommen, aus Erde genommen. will eigentlich das zeigen, was die Kinder so schön auch gesagt haben. Kann Gott? Gott kann? Können wir? Nein, wir können nicht. Erinnert euch? Sehr schön gemacht. Kann Gott Menschen? Er kann. Können wir Menschen? Ne, wir können was machen, aber das ist nur ein Backstein. Auch schön, aber ist doch gerade der Unterschied. Und geht mal durch die Natur, geht durch die Welt, geht durch, wenn ihr euer Kreuzchen gemacht habt, dann geht mal da hinten in den alten Berg hoch da und schaut euch das an, wie schön das ist. Was Gott macht, das ist toll. Was der Mensch macht, das zieht oft nur so eine komische Schleimspur hinter sich. Es ist leider so. Gut, was diese Sehnsucht nach Macht, dann war die Sehnsucht nach Ruhm. Sie wollen sich einen Namen machen. Wer sich einen Namen macht, was ist das dann? Warum macht man sich einen Namen? Weil man nicht in Vergessenheit geraten will. Mir fiel da sofort ein, Peter der Große, gut, er ist auch Peter, also Peter der Große hat sich eine Stadt, die heißt St. Petersburg. Schön, ne? Und eine Zeit lang hieß es immer anders, aber man hat es ja wieder umbenannt. Ich prophezeie, in 500 Jahren heißt sie nicht mehr St. Petersburg, da heißt sie irgendwie anders. Da wird man schon wieder was anderes finden. Und dann wird Peter der Große auch nicht mehr Peter der Große, da wird er vielleicht noch in irgendeinem Geschichtsbuch drinstehen. Und man denkt sich, hä? Wer ist das? Sich einen Namen machen. Also Peter der Große war natürlich ein Kaiser, könnte man sagen, ein Herrscher, der konnte sich eine Stadt bauen. Wer das nicht kann, der macht sich ein Denkmal zum Beispiel. Macht irgendwelche Sachen, die der Nachwelt erhalten bleiben. Andere gründen Stiftungen. Und natürlich in den Stiftungsnamen kommt der eigene Name dann vor. Also wenn ich eine Stiftung gründen würde, dann wäre, also ich habe kein Geld dafür, aber wenn ich das machen würde, hieß das dann nachher die Peter-Merten-Stiftung. Dann habe ich einen Namen für alle Zeiten. Naja, man denkt das so. Sich einen Namen machen, nicht in Vergessenheit geraten. Ruhm haben. Das ist der ewige Kampf gegen die Vergänglichkeit des Lebens. Wie sagt es einmal der Prophet? Das Leben ist wie ein Gras, wie eine Blume, die aufgeht, kommt der Regen, geht sie auf und dann geht sie wieder zugrunde. Prophet. Wir wollen diese Unvergänglichkeit haben. Prophet ist ein gläubiger Realist, der genau weiß, dass das alles nur Schall und Rauch ist. Manche trauen sich nicht mal einen Tag Urlaub zu nehmen oder sich krank schreiben zu lassen, obwohl man wirklich sehr krank ist, aber wenn man denkt, ach, wenn ich jetzt nicht auf der Arbeit bin, dann geht doch alles den Bach runter. Also ich muss ehrlich sagen, das ist Kokolores. Die Erde dreht sich weiter. Das ist dieser Gedanke, den wir haben, wir sind unersetzlich. Nein, keiner von uns ist unersetzlich. Und wenn ich morgen kein Pastor mehr bin, weil ich krank bin oder weil ich vor das Auto laufe oder so, dann kommt jemand anders, das weiß ich. Das ist so. Und wenn du morgen nicht mehr auf die Arbeit gehen kannst, weil du, keine Ahnung, weil du einen Unfall hattest, querschnittsgelähmt bist, kannst die Arbeit nicht mehr, dann macht die Arbeit jemand anders. Und er wird sie genauso machen wie du, vielleicht sogar besser, vielleicht auch schlechter. Aber keiner ist unersetzlich. Es ist dieser Realismus, und ich habe es gerade eben gesagt, ich habe es einen gläubigen Realismus genannt, diese Vergänglichkeit und dieses Akzeptieren dieser Welt. Ich habe mir nur überlegt, also keiner kennt heute mehr den Namen von den Architekten, die Pyramiden von Gizeh da mal gemacht haben. Großartige Pyramiden. Wahnsinn, was da alles so für Gedanken dahinter sind. Die Menschen, die es gemacht haben, die kennt keiner mehr. Und so werden wir alle verschwinden. Und auch wenn wir große Namen haben, wenn wir Merkel heißen oder Putin oder Trump oder wie auch immer, ne? Den haben wir noch aufgeschrieben, Bill Gates. Oder Greta, oder Musk, oder Bouffier oder wie auch immer, ne? Irgendwann erinnert sich keiner mehr an uns. Das ist Realismus, ist das. Und den brauchen wir. Und dieser babylonische Gedanke ist eben kein Realismus. Ist eben eine Selbstüberheblichkeit. Ja, aber da ist einer. Da ist der eine, der in diesem Realismus eine Unvergänglichkeit verspricht. Und das ist der, der am Kreuz ist. Das ist unser Kreuz. Das ist unser Jesus, der uns verspricht, wenn du zu mir gehörst, wenn du mein Kind bist, dann wird dein Name vielleicht hier auf der Welt nicht mehr genannt werden. Aber dein Name ist bei mir genannt, sagt er. Dein Name ist in mein Buch reingeschrieben, in das Buch des Lebens. Und du wirst einmal bei mir sein. Das ist das, was zählt. Das ist der Ruhm, den wir haben können, haben sollten. Nicht in anderen Ruhm. Den brauchen wir nicht. Ja, die Unvergänglichkeit in der Welt ist und bleibt die Lüge der Schlange. Ups. Ja, die Einheit. Die Sehnsucht nach Einheit, das war das Dritte. Ich habe 6 Punkte, aber die anderen 3 sind kürzer dann. Der wird jetzt auch ein bisschen kürzer. Die Sehnsucht nach Einheit. Als ich mich vorbereitet habe, als mir dann klar war, ich habe euch das Bild gezeigt und klar war, ich mache über den Turmbau zur Babel, habe ich gedacht, ach, ich lese nochmal die Urgeschichte durch. Das ist vielleicht ein ganz guter Einstieg, um in das Thema reinzukommen für mich selber, gedanklich. Und ich habe es durchgelesen und mir wurde es noch nie so bewusst, wie oft in dieser Urgeschichte drin steht, also in den ersten 11 Kapiteln der Bibel, dass der Mensch sich ausbreiten soll auf der Erde. Das wird ziemlich häufig in diesen Kapiteln genannt. Die Sehnsucht nach Einheit ist aber oft eine Auflehnung gegen das Gebot, sich auszubreiten. Und Gott sagt, breitet euch aus, nehmt die Erde ein, nehmt sie ein. Der Mensch ballt sich zusammen. Ganz entgegen dem Gebot Gottes, eigentlich schon wieder diese Ursünde gegen Gott. Gegen Gott. Was ist das, wenn man sich ausbreitet? Also ich meine jetzt nicht so hier so ausbreiten, sondern wenn man sich ausbreitet, man wird weiter. Man erweitert es. Man erweitert den Horizont. Der eine, der geht zum Fluss. Der Hartmut geht zum Fluss und der denkt, oh, das ist ja schön, hier schwimmen überall Fische rum. Wie kriege ich denn die Fische zum Essen? Dann macht er eine Angel. Ja, dann geht Gott zusammen. Der Nils, der geht in die Berge. Und denkt sich, ja, was könnte ich denn hier mal machen? Dann sagt er, okay, ja, hier springen überall Kühe rum. Dann mach mal die Kühe, mach mal eine Alm. So. Die Sarah sagt, nee, auf der Alm will ich nicht sein. Ich heiße doch nicht Heidi. Nein, also was ich mir sagen will, es geht in die Breite. Und je mehr ich in die Breite gehe, je weiter wird mein Horizont auch. Und je enger ich denke, desto enger ist mein Horizont. Und das möchte Gott eigentlich. Gott möchte, dass wir uns ausbreiten. Gott hat die Welt vielfältigst gemacht. Ich habe gerade eben gesagt, geht mal durch den Würberg oder geht ja hier durch den Grund oder keine Ahnung wie. Geht um zum Heisterberger Weiher, schwimmt da einmal durch, guckt euch das alles an und ist ein bisschen kalt jetzt, aber ist egal. Schaut euch das an, wie vielfältig Gott die Welt gemacht hat. Er hat es nicht so einfältig gemacht wie wir. Wir sind ganz einfältig. Es erschreckt mich immer wieder, wenn ich so Bilder von irgendwelchen Großstädten sehe. Dann haben wir so eine Skyline und man überlegt sich, was ist das eigentlich für eine Stadt? Achso, das ist so eine Stadt in China. Ah ja, sieht man ein anderes Bild. Und das ist auch China. Nee, das ist nicht China. Nee, das ist Amerika. Da gucken wir wieder, andere, das ist nicht Amerika, das ist London. Das sieht alles gleich aus. Alles, zack. Oder mal so ein bisschen schief, oder so schief, und das war's. Aber Gott ist vielfältig. Und Gott möchte, dass wir vielfältig sind, auch vielfältig im Denken, vielfältig im Leben, vielfältig in unseren Überzeugungen, vielfältig in unseren Interessen, in allem vielfältig sein und diese Vielfalt auch zulassen. Wir sind oft so, weil wir Angst haben vor der Vielfalt, so wie die Babylonier Angst hatten, sich auszubreiten, haben wir oft Angst vor der Vielfalt und ziehen uns zusammen. Und das ist falsch. Wir wollen keinen Einheitsbrei haben. Ja, wir wollen alle die gleiche Sprache sprechen. Ja, klar. Klar, wir wollen alle Englisch und möglichst alles soll in Englisch sein. Ich finde es immer schrecklich, mein Sohn fängt jetzt an zu studieren auf Englisch. Ist ja schön, er soll das ja auch gerne lernen, das ist auch gut, aber warum nicht auf Deutsch? Warum nicht? Und Franzose, Lucien, du sprichst lieber Französisch als Deutsch, ist auch richtig so. Ist auch gut, Vielfalt. Warum denn nicht? Das heißt ja nicht, dass man das andere nicht können muss, sollte. Ja, okay. Was wirklich bei allen. In euch, vielleicht erinnert ihr euch auch noch an die Offenbarung, meine Offenbarungspredigten, Kapitel 13, 14, 17, 18. Dieses Antichristliche, habe ich mal gesagt, das ist Einheitsstaat, Welteinheitsstaat, Welteinheitsreligion. Das ist dieses Antichristliche. Alles zusammenführen, alles unter ein Dach zu bringen. Passen wir auf, das lassen wir uns da nicht einfangen, in keinster Weise. Weiten wir unser Blick, unser Leben, unsere Gedanken. Fallen wir also nicht drauf rein, auf dieses Unchristliche. Ja, Frage ist immer, wie gehen wir mit anderen Überzeugungen um? Jetzt bin ich hier einmal falsch, mach mal das nächste. Ja, diese dreifache Sehnsucht des Menschen bedingt jetzt eine dreifache Flucht des Menschen. Nämlich einmal die Flucht vor der Abhängigkeit, dann kommt die Flucht vor der Vergänglichkeit und es ist die Flucht vor der Einzelverantwortung. Oh, kannst du das nächste Bild machen? Ich rede ja jetzt darüber, kann doch wieder das Bild angucken. Immer so, Turmbau, ne? Die Angst vor der Abhängigkeit. Es ist wirklich schwer, nicht alles zu können. Ich habe es gerade eben schon mal gesagt. Es ist schwer zu akzeptieren, dass man an manchen Stellen einfach auch machtlos ist. Einfach das nicht kann. Es ist schwer, es zu akzeptieren. Und auch die besten Wissenschaftler auf der Welt, die besten Techniker auf der Welt erkennen und können immer nur einen Bruchteil machen. Und es wird immer nur ein Bruchteil sein. Angst vor der Abhängigkeit. Angst davor, letztendlich ein Teil dieser Welt zu sein. Ein Teil dieser Schöpfung zu sein. Irdisch zu sein. Denn wir sind irdisch. Ich kann mich anfassen. Teil dieser Welt. Als Teil dieser Welt stehe ich nicht über ihr. Ich bin nicht Herr dieser Welt. Und von da darf ich auch nicht in die tiefsten Dinge eingreifen. Stehe nicht über ihr. Und immer dann, wenn ich eingreife, werde ich es nicht zum Besseren verändern. Ich habe es gerade eben schon mal gesagt mit Genmanipulationen und so weiter. Keiner von uns kann die Grundgesetze umgehen. Ich habe es mal so genannt, in diese Welt geworfen. Ich unterliege diesen Gesetzmäßigkeiten der Welt. Ich bin Teil von ihr. Ich muss genau wie jeder andere atmen, sonst sterbe ich. Ich muss essen, sonst geht es mir nicht gut. Ich muss mich bewegen. Ich mache eine Entwicklung durch und am Ende des Lebens werde ich auch sterben. Ich bin Teil dieser Welt, ich bin irdisch. Das zu akzeptieren. Ich bin abhängig von dieser Welt. Ich kann mich nicht rauslösen. Ich kann nicht sagen, all das, was Gott in den Menschen reingelegt hat, das brauche ich nicht. Ich mache es besser. kann es akzeptieren zu sagen, Gott hat es gut gemacht, Gott hat es sehr gut gemacht, was er gemacht hat. Akzeptieren wir das doch. Diese Abhängigkeit von der Welt, dieses Geworfensein in diese Welt zu akzeptieren, letztendlich ist das das Einzige, was uns wirklich richtig frei macht. Weil all das andere, weil es frei macht, es macht mich frei, dass ich mich in Gottes Hand geben kann, nämlich. Und alles andere, wenn ich sage, ich bin nicht abhängig von dieser Welt, dann bin ich nämlich gefordert. Und ich kann es nicht. Und jeder Mensch, der bisher geboren wurde, der ist gestorben oder der wird noch sterben. Das ist einfach so. Wir sind einfach Teil dieser Welt. Deswegen diese Abhängigkeit zu akzeptieren, die macht eigentlich frei, weil sie den Blick frei macht auf unseren Herrn Jesus Christus, auf den Schöpfer, den Vater. Wie gesagt, ich mache es kürzer. Mache ich auch wirklich kürzer. Denn es ist die Angst vor der Vergänglichkeit. Es ist eigentlich ganz ähnlich mit der Abhängigkeit. Mose schreibt es in seinem einzigen Psalm, Psalm 90, das Leben währt 70 oder 80 Jahre. Was damit gesagt werden soll, ist, dass jeder, auch ein Mose, und er war ein großartiger Mensch, ein Mensch, der wirklich sehr viel getan hat, den man auch nach 4.000 Jahren oder nach 3.500 Jahren immer noch kennt, auch er ist nur in diese Erde, wie ich es genannt habe, reingeworfen. Ein Teil dieser Welt, so wie jeder von uns ein Teil dieser Welt ist. Mose hat es erkannt. Ich hoffe, dass wir es auch erkennen. Vergänglich sind. Mich als Teil der Schöpfung Gottes zu sehen, macht frei. Denn so erkenne ich meine Zukunft auch bei Gott. So, und das Letzte ist die Einzelverantwortung, die Angst vor der Einzelverantwortung. Wenn wir geehrt werden, dann drängeln wir uns ganz, oder wenn jemand geehrt wird, dann drängeln wir uns mal ganz gerne nach vorne. So, ne? Jeder möchte gerne aufs Treppchen steigen, jeder möchte gerne vom Chef geehrt werden oder in der Klasse vorne dastehen und möchte gerne die Prämie bekommen oder wie auch immer. Klar, aber wenn dann etwas schief geht, wenn das etwa nicht so gut gelaufen ist, sind wir dann auch so weit, dass wir uns nicht verkriechen, uns nicht in der Masse verkriechen, so wie die Babylonier sich ganz gerne in der Masse verkrochen haben. Jeder Mensch steht auch alleine und er ist für sich und für sein Leben verantwortlich. Und jetzt an der Stelle werde ich nochmal ein bisschen politisch auch. Ich glaube, unsere Welt wäre viel, viel besser dran, wenn Menschen Verantwortung übernehmen würden. Wenn die generelle Verantwortung übernehmen würden für jede Bombe, die sie fallen lassen. Für jedes unschuldige Blut, was vergossen wird. Wenn sie Verantwortung übernehmen würden, sähe unsere Welt anders aus. Unsere Welt sähe auch anders aus, wenn die Manager in dieser Welt, wenn sie das Unternehmen vor die Wand gefahren haben, wenn sie Verantwortung übernehmen müssten und zur Kasse gebeten werden, ja, dann sähe die Welt anders aus. Wenn sie dafür gerade stehen müssten, mit ihrem Hab und Gut. Jetzt nicht, dass sie ins Gefängnis, aber so weit will ich gar nicht gehen. Aber dass sie dann wirklich ihr verdientes Geld wieder abgeben müssen. Punkt, aus. Können sie von vorne anfangen. Bei Hartz IV von mir aus. Wenn Politiker, die irgendwie was an die Wand gefahren haben, falsche Entscheidungen getroffen haben, wenn sie falsche Gesetze oder Gesetze, die Milliarden Schulden machen, und wenn sie Verantwortung nochmal nehmen müssten, dann würden sie sich das vorher besser überlegen und würden vielleicht nicht jedem Lobbyisten, der einen da was in das Ohr reinsäuselt, glauben. Dann würden sie nämlich selber gefragt werden, ja, notfalls muss ich und mein schönes Haus, mein Mercedes oder Porsche oder was weiß ich was, der wird dann dran glauben müssen. Dann überlege ich mir das dreimal, was ich denn mache, welches Gesetz ich denn da auf den Weg bringe. Ja. Und so könnte man das weiterführen. Ja. Man könnte noch viel sagen zu dem Turmbau von Babel. Ich hatte es ja gesagt, ich war mir nicht sicher. Ich habe tatsächlich schon mal über den Turmbau gepredigt. Vor 6 Jahren war das. Wer sich dafür interessiert, ich habe ganz was anderes gesagt. Da kann sich das gerne hinten beim Thorsten mal raussuchen lassen. Das war der BU-Abschluss vor 6 Jahren. Da habe ich schon mal über den Turmbau gepredigt. Das sind ganz andere Gedanken. Ich habe extra nachgeschaut. Ich wollte mich nicht wiederholen. Das war mir ganz wichtig. Ja, wenn man 17 Jahre wo ist, dann passiert sowas halt schon mal. Ne? Ja, zum Schluss noch mal eine ganz kurze Zusammenfassung. Die Punkte sage ich noch mal ganz kurz, die ich euch weitergeben wollte. Erstens, der Mensch soll in die Breite gehen. Nehmen wir uns das einfach mit. Das ist Gedanke Gottes, der Wille Gottes für den Menschen und für die Gesellschaft, für alle. In die Breite gehen, weit denken, weit leben, nicht eng denken und nicht immer enger schnüren. Nein, lassen wir die Breite auch durchaus zu. Zweites ist, er soll oder besser er darf Verantwortung übernehmen. Mensch darf Verantwortung übernehmen und er braucht sich nicht zurückzuziehen. Auch das ist die Sache Gottes, wenn er sagt, verbreitet euch. Ja, dann stehe ich erstmal alleine im Wald und dann bin ich verantwortlich für das, was ich da mache. Und wenn ich dann da irgendeinen Mist mache, ja, dann bin ich verantwortlich dafür. Dann kann ich mich nicht darauf zurückziehen und sagen, ach, der Christ, der hat doch den Quatsch gemacht, der hat mich doch angezettelt. Nee, da stehe ich dann ganz alleine dann da. Also ich darf, aber es ist auch eine Ehre. Fassen wir es doch so aus, deswegen sage ich ja, man darf Verantwortung übernehmen. Es ist ja nicht ein Soll, es ist ja nicht eine Last, eine Bürde. Nein, Gott adelt den Menschen, dass er sagt, das ist die Welt und macht sie euch untertan. Macht sie euch untertan, nicht macht sie kaputt. Lebt bewusst in dieser Welt. Tut was Gutes und nehmt Verantwortung. Ja, das war das Zweite. Das Dritte, was ich weiter sagen wollte, wir sollen uns als irdisch und damit auch vergänglich erkennen. Und letztendlich ist das Einzige, was uns wirklich in die Freiheit führt. Alles andere führt uns in eine Enge rein, ja, in eine Angst rein. Das ist irgendwann, weil wir genau wissen, dass es so anders ist, dass wir vergänglich sind, wird es in die Angst rein. Und Angst ist immer, oder fast immer, ein ganz, 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 ganz schlechter Ratgeber fürs Leben. Und als Letztes, aber damit auch Gottes Kind, damit ich erkenne, dass ich Gottes Kind bin und damit ein Teil seines Planes bin. Und sein Plan ist ja nicht die Irdischkeit, das Ende, sondern sein Plan ist ja, dass wir bei ihm leben dürfen. Er hat uns eine Wohnung bereitet. Für jeden von uns. Für jeden, der sagt, ich gehöre zu Jesus Christus. Und das sollen wir auf jeden Fall mitnehmen. Und wenn wir das verstanden haben, dann können wir frei und wirklich glücklich in dieser Welt leben. Und auch das steht so in 1. Mose 1, 11, Vers 1. Bis 9 drin. Ja, ich denke, wir singen jetzt die nächsten Lieder, ne?